Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Nachhaltigkeit in deiner Kommune, in deiner Region. Zukunft vor Ort gestalten. Persönlichkeiten, Initiativen, Projekte für eine nachhaltige Zukunft. Vorgestellt im Nachhaltigkeitsreport mit Richard Schäfer, Josef Ahlke und Nadine Baumann.
Herzlich willkommen zum Nachhaltigkeitsreport im Stadtgespräch und ich begrüße auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg.
Heute sprechen wir im Nachhaltigkeitsreport über die dringend notwendige Verkehrswende und die Mobilität der Zukunft. Nachhaltige Mobilität ist für uns und unsere Hörerinnen ein wiederkehrendes Thema. Wir haben hier im Nachhaltigkeitsreport bereits über viele verschiedene Aspekte der Verkehrswende gesprochen, sei es mit VertreterInnen des Erfurter Ratentscheids oder den Aktiven der Erfurter Mobilitätswoche. Und heute haben wir einen Gast, der unter anderem das Thema Mobilität beruflich bearbeitet und dies seit 2020 als Beigeordneter der Landeshauptstadt Erfurt tut. Wir freuen uns, Matthias Berwolf, Beigeordneter für Bau, Verkehr und Sport der Landeshauptstadt Erfurt bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Herr Berwolf, die Verkehrswende ist ein großer Begriff. Viele Teilbereiche bedingen sich da gegenseitig. Fangen wir doch mal mit einer vermeintlich einfachen Frage an. Wie sieht denn für Sie der Verkehr 2030 in Erfurt aus?
Der Verkehr 2030, der sieht aus meiner Sicht folgendermaßen aus. Wir werden einen erheblich größeren Radverkehrsanteil haben. Davon würde ich mal ausgehen, daran arbeiten wir. Wir werden eine wesentlich bessere Qualität für den Fußverkehr in Erfurt erreicht haben. Und das Rückgrat der Mobilität wird, denke ich, der ÖPNV sein. Das Auto wird hoffentlich nur noch eine untergeordnete Rolle spielen, vielleicht in einem viel größeren Maßstab, als das heute der Fall ist mit Carsharing auch. Aber das individuelle Auto, was jede Familie besitzt oder die zwei oder sogar drei Autos, ich hoffe, dass das bis 2030 dann auch der Vergangenheit angehört.
Ein schönes Bild der Stadtmobilität der Zukunft hier für uns in Erfurt auch, geprägt vom Radverkehr, Sie sagten es, und ÖPNV. Für eine solche Infrastruktur brauchen wir ja Platz. Also die brauchen wir für den Radverkehr, die brauchen wir für den ÖPNV, aber auch Ladesäulen für Elektroautos brauchen Platz. Wie wollen Sie denn diesen Platz in der Stadt schaffen?
Naja, Sie sprechen das schon richtig an. Der Platz ist begrenzt und es gibt immer mehr Nutzungen, die sozusagen auf den verfügbaren öffentlichen Raum drängen. Und deshalb muss es neue, ja, also man sagt ja immer so Verteilungskämpfe, ne? Da denkt man immer sozusagen, es geht nur um Geld. Nein, es gibt auch Verteilungskämpfe bei der Frage von Fläche und Flächengerechtigkeit ist ja auch ein großes Thema. Und ich denke, dass sozusagen wir einfach auch Verkehrsflächenanteile umverlagern müssen, umverteilen müssen, weg vom Auto hin eben zum ÖPNV, hin zum Radverkehr, hin auch zum Fußverkehr. Das wird viele Schmerzen auch bereiten, das ist zweifelsohne der Fall. Jeder Parkplatz, der weggestrichen wird, wird auf Widerstand stoßen oder stößt auf Widerstand, aber das wird am Ende des Tages die Richtung sein müssen, die wir einschlagen.
Na, vielleicht können wir da auch mal gleich in ein konkretes Beispiel einsteigen, das dann vielleicht die verschiedenen Gegebenheiten und auch die unterschiedlichen Interessenslagen, die Sie gerade schon angesprochen haben, ein bisschen genauer zeigt. Und zwar würden wir gerne auch über die Umgestaltung der Clara-Zetkin-Straße mit Ihnen heute sprechen. Und ja, wie gesagt, vielleicht, Sie lachen schon, ist das ein gutes Beispiel, um mal so ein bisschen aufzuzeigen, welche Meinungen und welche Ansprüche da aufeinandertreffen, wenn es da um die Umgestaltung geht.
Also da gab es ja den Ratentscheid, der hat ja also nochmal deutlich gemacht, dass da Erfurt noch gewisse Optimierungsfragen lösen muss. Und es gibt ja jetzt auch einen Radverkehrsbeauftragten der Stadt, das also auch eine Neuerung. Mit welchen Maßnahmen wollen Sie denn den Ausbau des Radverkehrs in den nächsten Jahren vorantreiben?
Na gut, das sind jetzt zwei Paar Schuhe. Das eine ist die Clara-Zetkin-Straße, da will ich erstmal kurz dazu antworten. Also da geht's darum, wir bewerben uns um Fördermittel bei einem Bundesprojekt, das die klimagerechte Anpassung der Städte fördert. Wo es darum also geht, mehr Grünstrukturen in die Stadt zu bringen, wo es darum geht, Stadtstrukturen nachhaltig zu gestalten. Und was ganz spannend ist, in dem gesamten Bundesfördertopf, der da sozusagen aufgelegt wurde, sind wir in Erfurt das einzige Projekt, was sich mit einer Verkehrsinfrastruktur auseinandersetzt. Also ganz viele Städte, die sanieren halt ihre Parks, ihre Grünanlagen über den Fördertopf. Und die Stadt Erfurt hat gesagt, nee, wir wollen eigentlich mal was Zukunftsweisendes machen und schlagen deshalb vor, den Rückbau einer, nicht unwesentlichen Stadttrasse den sozusagen voranzutreiben. Und deshalb gab es jetzt den Verkehrsversuch, den konnten wir machen, weil der Entwässerungsbetrieb den Schwemmbachkanal saniert hat. Das hatte sich sozusagen angeboten, mal zu gucken, welches Potenzial für eine Flächenverteilung, Verkehrsverlagerung, ja auch Verkehrsflächenreduzierung haben wir eigentlich in dem Bereich. Ist ja eine große Achse nach Südosten hoch. Das ist nicht ganz unwesentlich, aber der Verkehrsversuch hat gezeigt, also auch die Reduzierung auf zwei Fahrspuren ist jetzt kein Teufelszeug, ist kein Unding. Der ganz große Stau, das was viele so an die Wand gemalt haben, ist im Prinzip ausgeblieben. Auch Feuerwehr und Polizei, Krankenwagen, Müllabfuhr, städtische Fahr- und Entsorger, da hält sich die Kritik auch in Grenzen, was ganz spannend ist, und die Menschen sind auch in der Lage, quasi intuitiv auch Umleitungs- und Ausweichverkehre sozusagen zu nutzen. Also das, was wir eigentlich wollten, dass die Leute hinten am Herrenberg langfahren, beziehungsweise über die Arnstädter Straße ins Zentrum runter, das ist auch passiert. Die Schleichverkehre in den Anliegerstraßen, das gab es 2-3 Wochen, dann haben sie gemerkt, also wenn in der Wilhelm-Busch-Straße, wenn da 2 Busse sind und dann noch mal selber mit seinem Auto da rumsteht, da geht es nicht vorwärts und da wird man auch nicht schneller. Ne? Also das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass man merkt, also man kann das machen, und jetzt ist dann natürlich nochmal die Frage, warum wollen wir das eigentlich machen? Und wenn man sich die Clara-Zetkin-Straße anguckt, die hat heute im Bestand keine 40 Bäume, ist eigentlich von Hauswand bis Hauswand eine große Asphalt- und Betonwüste. Und wenn man über Klimaanpassung und Resilienz redet, wenn man auch über lebenswerte Quartiere spricht, dann fällt einem auf, dass dieser Straßenzug da wirklich kein gutes Beispiel ist. Und wir haben mal so eine grobe Planung gemacht, was ginge. Und was ganz spannend ist, wir könnten auf dem Abschnitt in der Clara-Zetkin-Straße ungefähr zusätzlich 140 Bäume unterbringen. Und wenn man sich überlegt, dass die Stadt Erfurt eigentlich jedes Jahr ungefähr 500 Bäume in der Stadt nachpflanzen müsste von diversen Bauprojekten, da sieht man, dass man mit so einer Nummer mit 140 Bäumen schon mal was wegkriegt. Aber das müssten wir eigentlich jedes Jahr 3- oder 4-fach machen. Ne? So, und das ist so der Punkt für uns, wo wir sagen, okay, wir werden gucken, wie wir sozusagen Wasserhaltungsmaßnahmen, Klimaanpassungsmaßnahmen, aber eben auch ordentliche Gehwege für die Anwohnerinnen und Anwohner, wie wir das sozusagen in der bestehenden Fläche von Hauswand bis Hauswand unterbringen wollen. Und da bin ich eigentlich ganz hoffnungsfroh, dass jetzt nach der Auswertung des Verkehrsversuchs, das werden wir im März, also dem entsprechenden Ausschuss nochmal erläutern und mit dem diskutieren, und dass dann der Stadtrat eben auch eine Entscheidung trifft, okay, wir gehen diesen Weg weiter. Und also beworben haben wir uns um die Fördermittel, einen Zuschlag haben wir auch bekommen, aber der Fördermittelgeber sagt halt, also nur für ein paar Bäumchen machen wir es nicht, wenn, dann muss eben auch eine substanzielle Reduktion der Verkehrsflächen damit einhergehen, und das ist dann eben entsprechend die politische Entscheidung des Stadtrates, machen wir das oder machen wir das.
Sind denn in der Clara-Zetkin-Straße eigentlich auch die Voraussetzungen dafür gegeben, dass 150 Bäume gepflanzt werden können, denn im Prinzip ist ja das eine versiegelte Fläche.
Das ist eine versiegelte Fläche, und darum geht es, diese Versiegelung eben aufzubrechen. Also wir haben dort eine Vorstudie gemacht, wo wir am Ende des Tages dahin kommen, dass wir ungefähr 1/3 der Fläche entsiegeln können, um da sozusagen den Bodenhaushalt, den Wasserhaushalt zu entlasten. Und was auch ganz spannend ist, dass wir ganz gerne auch neue Wege gehen würden, um Stadtbäume langfristig in Straßenräume zu integrieren. Da gibt es ja ganz spannende Technologien, wo man sozusagen mit unterirdischen Wasserspeichern arbeitet, wo man mit Versickerungsflächen arbeitet. Und das würden wir eigentlich gerne mal ausprobieren, weil die Phasen der Trockenheit, ich meine, jetzt ist Winter, ne, es regnet ständig, das ist nicht so schön, da fällt einem das nicht so auf, dass wir eigentlich in einer Phase kommen, wo sozusagen in den Sommermonaten regelmäßig Dürre und Trockenheit ein Thema ist. Aber darum geht es eben, da auch eine Vorsorge zu treffen und Bäume einfach anzupflanzen, wo man im unterirdischen Wurzelraum eben auch Wasserhaltungsmaßnahmen etabliert, wo man zum Beispiel bei Starkregenereignissen das Wasser eben nicht einfach 1:1 in den Flutgraben jagt, sondern wo man sagt, okay, wir versuchen das Wasser zu halten, da wo es ist. Wenn viel runterkommt, brauchen wir also Speichervolumen und dann für die Phasen der Trockenheit haben die Bäume eben die Möglichkeit, von diesen Reservoirs auch zu zehren und das macht sie sicherlich oder ist eine gute Ausgangsbasis für eine stabile und robuste Wachstumsphase der Bäume, dass wir eben auch lange was davon haben.
Aber als Stadtbäume sind nicht alle Baumarten geeignet. Gibt es da schon eine Auswahl, welche Bäume da hingepflanzt werden sollen?
Die gibt es noch nicht, soweit sind wir noch nicht, aber es gibt ja gerade im Südpark ein Experiment mit der Fachhochschule Erfurt mit dem Bereich Garten- und Landschaftsbau und da wird ja überlegt sozusagen oder geguckt, welche Bäume sind eigentlich diejenigen, die mit Trockenheit, mit städtischer Hitze, mit auch der Bodenverdichtung, das ist ein ganz großes Problem auch in der Stadt, eben auch klarkommen. Und also die Kastanie wird es wohl nicht sein. Ne? Mhm. So, die leidet ganz massiv unter der Trockenheit. Der Ahorn kommt damit auch nicht so gut klar. Aber da gibt es durchaus Arten, die besser damit klarkommen. Und das ist ja gerade auch Thema sozusagen dieses Forschungsprojekts der FH mit dem Garten- und Friedhofsamt zusammen, eben zu gucken, welche Bäume sind da tatsächlich geeignet. Und es gibt dort erste Erfahrungen. Und die Frage, welche Bäume dann da hinkommen, das ist so eine Detailfrage. Ich denke, in 2 Jahren oder 3 Jahren kann ich Ihnen da ganz konkret Auskunft geben, welcher Baum da vorgesehen ist. Aber ja, spannend ist die Frage allemal, das stimmt.
Nachhaltigkeit in deiner Kommune, in deiner Region. Zukunft vor Ort gestalten. Persönlichkeiten, Initiativen, Projekte für eine nachhaltige Zukunft. Vorgestellt im Nachhaltigkeitsreport mit Richard Schäfer, Josef Ahlke und Nadine Baumann.
Im Nachhaltigkeitsreport steht heute die notwendige Verkehrswende und die Mobilität der Zukunft im Mittelpunkt der Sendung. Dazu haben wir uns Matthias Beerwolf eingeladen. Er ist Beigeordneter für Bau, Verkehr und Sport in der Landeshauptstadt Erfurt. Zurück mal zum Radverkehr. Wie soll dieser dann in den nächsten Jahren ausgebaut werden?
Na, es gibt eine ganze Reihe von Punkten. Also zunächst erstmal ist die Frage, was kann der Radverkehrsbeauftragte, was kann der Beigeordnete für Bau und Verkehr machen mit den vorhandenen Ressourcen an Personal, an Geld oder auch mit den rechtlichen Möglichkeiten? So, und wir haben uns hingesetzt und haben gesagt, okay, wir werden versuchen, den Radverkehr erstmal mit ganz kleinen Maßnahmen irgendwie zu verbessern. Das Erste, was ich angeregt hatte und was wir auch dann durchbekommen haben, was ein bisschen Widerstand seitens der Polizei und auch seitens der Verkehrsbehörde war, aber am Ende hat es dann doch funktioniert, war zum Beispiel die Öffnung der Neuwerkstraße für den Radverkehr. Ne? Da haben wir also 10 Parkplätze gestrichen und gesagt, auf diesem Abschnitt dürfen jetzt Radfahrer in beide Richtungen fahren. Da brauchen wir also immer entsprechende Mindestmaße. Die Geschwindigkeit im Regelverkehr darf nicht höher als 30 km/h sein. Ist also auch eine wichtige Voraussetzung. Und so gehen wir sozusagen weiter und gehen durch die Stadt und überlegen uns, an welchen Stellen kann man sowas machen, ohne dass man eben viel Geld für eine bauliche Veränderung in die Hand nimmt. Der zweite Punkt, der da jetzt reinspielt, wir haben ja zum Beispiel in 2020 auch die sogenannte fahrradfreundliche STVO-Novelle gehabt. Ein Verkehrszeichen, was wir in Erfurt noch gar nicht angebracht haben, was wir aber jetzt machen werden, ist zum Beispiel der grüne Pfeil nur für Fahrradfahrer. Also wo man sozusagen den Radverkehr an dieser Stelle so ein Stück weit privilegiert. Das werden wir jetzt in der Stadt an verschiedenen Stellen anbringen. Einfach damit der Radverkehr auch attraktiver ist, damit der Radverkehr auch ein bisschen flüssiger ist, da wo man es eben sicherheitsmäßig auch vertreten kann. Wir wollen ja niemanden einem Risiko oder einer zusätzlichen Gefahr aussetzen. Aber da, wo es eben problemlos geht, machen wir es auch. Das sind also diese Ebenen, wo ich auf einer verkehrsorganisatorischen Ebene relativ viel für den Radverkehr tue, ohne viel Geld in die Hand zu nehmen. Bei den baulichen Investitionen, das wird ja oft beklagt, dass wir da 4 Stückwerke in der Stadt haben. Das stimmt auch, in die gebaute Umwelt sozusagen Radverkehrstraßen reinzulegen. und die sozusagen dann durchgängig zu gestalten, das ist aber eine Schwierigkeit. Aber wir werden jetzt zum Beispiel die Radhauptachse sozusagen vom Hauptfriedhof bis runter zum Stadtring, da werden wir jetzt ab 1. März die Gutenbergstraße anfassen und wir werden also versuchen, da wo wir Straßenbau machen, dass da eben ganz prinzipiell der Radverkehr mit dabei ist und das geht eben damit auch einher, dass wir auch da wieder Verkehrsflächen umverteilen werden. Die Gutenbergstraße ist jetzt eine zweispurige Einbahnstraße. Die werden wir auf eine Spur reduzieren und links und rechts halt eine Radanlage installieren. Es werden ein paar Parkplätze wegfallen. Der Stadtrat hatte das so beschlossen. Und jetzt sind wir eben an dem Stadium, wo wir es auch umsetzen. Und ein anderes schönes Beispiel will ich sagen, da wo wir auch nicht immer so ganz präsent dran denken, aber wo es dann eben doch möglich ist, Radverkehr so ein bisschen besser zu machen, war zum Beispiel in der Stotternheimer Straße, da wurde eine Radverkehrsanlage rumgebaut, da mussten Stromkabel verlegt werden für ein Gewerbegebiet und wenn natürlich dann der Radweg wieder hergestellt wird, da haben wir auch mit den Firmen gesprochen und haben gesagt, okay, dann versuchen wir mal den Radweg ein bisschen breiter und ein bisschen schöner zu bauen. Der ist jetzt auch beleuchtet von Stotternheim in die Sulzer Siedlung. Und das ist, denke ich, auch für den Alltagsradverkehr, insbesondere für die Dörfer, vielleicht auch ein Qualitätsgewinn, der eben zeigt, uns den Radfahrer auch was wert. Normale Stadtstraßen sind auch beleuchtet. Warum dann eben auch nicht ein Radweg? Und der ist jetzt in einer sehr guten Qualität wiederhergestellt worden. Er ist verbreitert worden. Und er wird, wenn man sich das mal anschaut vor Ort, auch in der kalten Jahreszeit doch von erheblichen Anzahl von Leuten wahrgenommen. Also das sind so die Elemente und der Radverkehrsbeauftragte ist derjenige, der eben im Kontakt mit den Radverkehrsverbänden, aber auch mit der Verwaltung, mit Bürgerinnen und Bürgern, aber auch, das muss man auch sagen, mit der Wirtschaft, eben da guckt, wo sind Potenziale, wo sind Aufgaben, wo kann man sozusagen schnell, unkompliziert was machen oder wo sind Probleme, die man mal auf die To-Do-Liste besetzen muss, die man vielleicht gar nicht so als Verwaltung auch im Blick hat.
Natürlich gehört zum Ausbau der nachhaltigen Mobilität auch der öffentliche Nahverkehr, ja, der ÖPNV. Welche Änderungen muss es da geben? Wo setzen Sie da an?
Na, der ÖPNV, der muss in der Perspektive erstens sehr viel dichter werden. Also das Netz muss sehr viel mehr ausgebaut werden, meines Erachtens nach, wenn wir sozusagen einen Großteil der Autofahrer auf den ÖPNV umlenken wollen. Also einen Teil der Autofahrer werden wir sicherlich mit dem Radverkehr bekommen. Die Studie Mobilität in Deutschland, 2019 ist die rausgekommen. Gibt es eine ganz schöne Grafik dabei oder eine ganz, ganz schöne Aussage, dass sozusagen über 2/3 der Autofahrer eben auch Radfahrer sind. Also niemand ist nur mit dem Auto, nur mit dem Rad, nur mit dem ÖPNV unterwegs, sondern da gibt es immer so eine Mischmobilität. Und diese Potenziale auch auf den Radverkehr umzulenken, ist der eine Schritt. Der andere Schritt ist eben auch, motorisierte Mobilität zu gewährleisten und es eben auch zu preisen, die nachvollziehbar sind. Deshalb geht es im ersten Schritt darum, den ÖPNV auszubauen, das Netz zu erweitern, Flächen für den ÖPNV bereitzustellen. Ich sag mal, eine Ringbuslinie zum Beispiel auf dem Stadtring, die die verschiedenen Straßenbahnachsen miteinander verbindet, wäre aus meiner Sicht eine gute Sache. Beispielsweise auch die Buslinie 90, die ja heute aus Marbach kommt, die in einem sehr hohen Takt ist, die muss aus meiner Sicht nicht über die Nordhäuser Straße fahren, die kann auch durchs Borntal fahren. Ne? Das ist auch so ein Zipfel in Erfurt, der ganz schlecht oder relativ schlecht mit dem ÖPNV erreichbar ist, wo aber der Parkdruck für die privaten Autos gigantisch ist. Ne? Hm. Wenn ich da aber den Bus lang schicken will, da steht er nur im Stau, da kommt er gar nicht durch, durch die Mühlhäuser Straße. Also da müssen wir eben, das ist zwar hart, das ist schon so, aber da müssen wir erst ein bisschen Platz schaffen, damit der Bus dann hinkommt. Und in der langfristigen Perspektive, mache ich kein Geheimnis draus, bin ich als Linker dafür, dass der Nahverkehr kostenlos sein muss. Also fahrscheinfrei oder gebührenfrei. Kosten wird es ja immer. Die Frage ist, wer trägt die Kosten? Aber das ist aus meiner Sicht jedenfalls eine Perspektive, die sinnvoll erscheint. Der ÖPNV ist hochgradig effizient. Er ist gut erreichbar. Die EFAG hat auch in der heutigen Bedingung, 2019 zum Beispiel, haben wir 53 Millionen Fahrgäste befördert. Also es ist auch nicht so, dass das Fahren mit der Straßenbahn oder mit dem Bus irgendwie unmenschlich ist oder eine Zumutung oder das kommt ja dann immer als Argument, wo ich dann sage, nee, ÖPNV ist eine gute Sache, viele Leute nutzen das und unsere Schülerinnen und Schüler, für die ist er gut genug. Die schickt man damit in die Schule und wenn man dann 18, 20, 35 ist, dann geht das nicht mehr? Nee, kann es nicht sein, ne?
Nee, also ich denke schon, dass der öffentliche Nahverkehr da Potenziale hat und für viele ist natürlich die Frage immer der Kosten. Das haben wir jetzt schon angesprochen. Wenn man da mit den Kosten runtergeht oder den Nahverkehr vielleicht auch erstmal für bestimmte Gruppen kostenfrei macht, wäre das natürlich schon ein Fortschritt. Ne? Aber ich könnte mir vorstellen, da gibt es auch Widerstände, oder?
Ja, natürlich gibt es da Widerstände, das ist gar keine Frage. Also wenn ich Autohändler wäre, würde ich diese ganze Verkehrswende völlig für absurd halten. Oder wenn ich Taxifahrer wäre oder eine Reparaturwerkstatt für Autos habe, da sehe ich das natürlich anders. Ne? So, und das kann ich alles nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wir leben im Jahr 2022, wir brauchen ja auch keine Dampfloks mehr. Und ich habe es nicht gehört, dass sich irgendeiner Sorgen macht über die Angestellten in der Dampflokindustrie. Ne? Also es gibt da einfach einen Zeitenwandel. Und am Ende des Tages ist doch die Frage, wie wird Verkehr organisiert? Was ist daran effizient oder nicht? Und wenn man zum Beispiel ganz tagaktuell sich Gedanken macht um den Konflikt mit der Ukraine, da geht es doch vor allem um Energiefragen. So, und da gibt es eine Pipeline, die aus Sibirien quer durch die Ukraine geht, wo wir dann unser Erdgas bekommen. Jetzt soll es halt eine neue Pipeline geben über die Ostsee, die ist fast fertig. Und jetzt sind wir da in so einem politischen Konflikt und am Ende des Tages muss man doch sagen, also ganz viele dieser vielen Konflikte, die wir auf dem Globus haben, sind doch Energiekonflikte, wo es eben um Öl, um Gas etc. pp. Geht. Und das Auto ist doch für uns als Gesellschaft wie so eine Droge. Ne? So, und wenn man davon wegkommen will, von diesen ganzen Energiekonflikten, von diesen Konflikten um Erdöl und so weiter und so fort, dann muss man doch vielleicht eben auch die Frage stellen, ist das Auto das angemessene Verkehrsmittel, oder eben nicht so. Und da komme ich zu dem Schluss, wenn man sich aus diesen Abhängigkeiten befreien will, dann muss man Mobilität anders organisieren, effizienter. Das geht mit dem ÖPNV sehr gut. 534 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EFAG bewegen im Jahr 50 Millionen Menschen. Und der Rest braucht über 140.000 Autos in Erfurt. Das ist doch ineffizient ohne gleich. Ne, so. Da spielt dann Bequemlichkeit eine Rolle, da spielt sozusagen Faulheit eine Rolle, da spielt natürlich auch Notwendigkeit eine Rolle. Wenn jemand natürlich körperlich eingeschränkt ist, da habe ich doch alles Verständnis der Welt. Ne? So, aber im Großen und Ganzen, wenn man das sozusagen aus so einer Vogelperspektive betrachtet, ist es völlig ineffizient, wie wir Energie verschwenden im Auto, ist es völlig ineffizient, wie wir Flächen verschwenden mit dem Auto, ist es völlig ineffizient, wie wir Verkehr organisieren. Also von daher, bei Lichte betrachtet, wenn man das ganz rational sieht, glaube ich, wird an der Verkehrswende kein Weg vorbeiführen und wir haben jetzt die Chance, das möglichst gut zu organisieren, gute Voraussetzungen zu schaffen und da bin ich eigentlich ganz optimistisch.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg und für die Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Verkehrswende und Mobilität der Zukunft sind heute die Themen im Nachhaltigkeitsreport des Stadtgespräches. Eingeladen haben wir dazu Matthias Beerwolf, den Beigeordneten für Bau, Verkehr und Sport der Landeshauptstadt Erfurt. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Wie gehen wir mit dem Autoverkehr um? Was sind das für Flächen- und Nutzungsfragen? Eine Periode reicht ja für so ein großes Rad zu drehen gar nicht wahrscheinlich aus. Wie kriegen wir die Verlässlichkeit da rein, dass Clara-Zetkin-Straße, Nordhäuser-Straße oder Mühlhäuser-Straße, solche Sachen langfristig auch auf der Tagesordnung von Förderprogrammen von Stadtrat bleiben und nicht die nächste Welle, jetzt machen wir es uns mal wieder anders schön, dann das eigentlich konterkariert, damit dann ein Gesamtsystem raus wird.
Bauen, bauen, bauen. Also das, was wir in die gebaute Umwelt investieren, das wird erstmal so bleiben. Ne? Und das ist, glaube ich, der aus meiner Sicht jedenfalls der Schlüssel. Wir haben ganz viele Konzepte, die Strategien aufmachen, die, das haben Sie ja schon gesagt, Verkehrsentwicklungsplan Rad, das ISEC, das integrierte Stadtentwicklungskonzept, die Nachhaltigkeitsstrategie. Jetzt geht es, glaube ich, aus meiner Sicht darum, sich nicht nur in diesen großen Strategien irgendwie zu ergehen und zu freuen, dass man sowas hat, sondern jetzt kommt es auf die unangenehme Seite dieser ganzen Strategien an, meines Erachtens jedenfalls, und die heißt halt Umsetzung. Und das wird ganz viel wehtun, aber es ist eben nicht so, dass man jetzt sagen kann, das ist das Hobby von einigen Leuten oder das ist eine ideologische Diskussion, das kommt mir oder wird mir immer um die Ohren geworfen, sondern es ist, glaube ich, schon auch an der Zeit, diese ganzen Konzepte mal mit Leben zu erfüllen. Und wenn das auch schon alles nicht in einem großen Wurf umsetzbar ist, dann aber doch da, wo wir anfangen, Dinge in die Hand zu nehmen, eben diese Konzepte mit zu beachten und Stück für Stück eben umzusetzen. Das ist, glaube ich, so der Weg, auf den ich mich gemacht habe mit dem Tiefbau- und Verkehrsamt, mit dem Garten- und Friedhofsamt, aber auch mit dem Amt für Gebäudemanagement. Also wenn wir halt heute Schulen sanieren, dann ist halt zuallererst auch eine energetische Sanierung angesagt, ne, damit wir von den hohen Energiekosten runterkommen. Oder wenn wir eben Parkanlagen umgestalten, Spielplätze neu gestalten, dann spielt Verschattung eine große Rolle, dann spielt eben Nachhaltigkeit auch in der Gestaltung eine große Rolle. Dann spielt aber auch sowas wie Barrierefreiheit eine Rolle. Also das sind alles Punkte, die mit zu bedenken und mit zu beachten sind. Und je weiter weg sozusagen die politische Ebene ist, die irgendwas fordert, desto leichter fällt es eben auch, so eine Forderung aufzumachen. Also das 30-Hektar-Ziel, das hat sich die Bundesregierung oder die Bundespolitik sozusagen vor vielen Jahren mal gegeben. Das ist da schön, wenn man das sagt, okay, wir wollen das 30-Hektar-Ziel irgendwie erreichen und Flächenverbrauch minimieren. Dann runtergebrochen auf die kommunale Ebene, wo eben ja die Probleme ganz offensichtlich dann sind, sieht es dann schon wieder anders aus und sind diese Konflikte eben sehr viel konkreter. Und da ist sozusagen auch das Aushandeln von solchen Kompromissen sehr viel schwerer, weil eben die Problemlagen dann ganz konkret eben auf dem Tisch liegen. So. Und das ist so ein bisschen dieser Spagat zwischen, wir haben hier auf der einen Seite einen Anspruch und formulieren das und auf der anderen Seite sozusagen haben wir auch ganz konkrete Betroffene, die eben nicht permanent, sag ich mal, positive Auswirkungen spüren, sondern die eben mit Einschnitten auch leben müssen. Und das Vermitteln da, das ist so die Schwierigkeit. Also wenn wir jetzt ab 1. März die Gutenbergstraße zum Beispiel sanieren werden, da werden natürlich auch Stellplätze am Ende des Tages wegfallen. Ne? Mhm. Für die Leute in der Gutenbergstraße und die Anwohner ist es weniger schön. Ne, so schön ist es für die Schülerinnen und Schüler des Gutenberg-Gymnasiums, dass sie eine ordentliche Radverkehrsanlage haben. Schön ist es für das Stadtklima. Schön ist es vielleicht auch für die Anwohner, die keine Autos haben und sich über eine aufgewertete Gutenbergstraße freuen können. Schön ist es für die Behinderten. Schön ist es für die Leute mit Kinderwagen. Aber an dieser Stelle sind eben die Autofahrer so ein Stück weit die Gekniffenen. Und jetzt ist halt die Frage, steht dann der Herr Beerwulf alleine da und kriegt die Eier auf den Kopf? Oder gibt es da sozusagen eine etwas breitere gesellschaftliche Basis, die sagt, nee, das tut jetzt weh, aber wir stehen da dahinter und wir unterstützen das auch mit. Und das ist so die Königsdisziplin aus meiner Sicht.
Welche Allianzen können Sie denn schmieden oder haben Sie, beziehungsweise auch zum kritischen Bürgerdialog, die Ihnen hierbei gerade auch dann den Mut, die Kraft oder auch die Rückenstütze mitgeben, die Dinge so anzugehen? Wie ist da die Stadtgesellschaft so für Sie gerade aufgestellt?
Naja, das eine sind schöne Reden im Stadtrat und das andere sind eben Bürgerversammlungen, wenn man halt dann ganz konkret mit Leuten gegenüber sitzt im Angesicht. Also ich gehe auch dahin, wo es weh tut. Das ist gar nicht das Problem, das traue ich mir durchaus zu. Wie gesagt, wir haben ja auch eine Reihe von guten Stadtratsbeschlüssen im Rücken, aber das ist eben dann so diese Schwierigkeit, wo ich auch dem Radverkehr zum Beispiel oder dem Radentscheid gesagt habe, also ich würde mich da eben freuen, wenn da die Verwaltung da nicht alleine auf der Anklagebank sitzt, sondern wenn man eben das transparent macht, dass es eben eine gesellschaftliche Bewegung auch ist, ne? So, und dass es dann Notwendigkeiten dafür gibt. Das passiert schon an vielen Stellen. Also wenn ich zum Beispiel mir mal so diese ganzen Facebook-Kommentare nach diversen Zeitungsartikeln angucke, da findet ja auch eine lebhafte und muntere Debatte statt. Und es ist mitnichten so, dass da sozusagen nur sozusagen der große Shitstorm ausgegossen wird, sondern da finden tatsächlich auch viele Diskussionen statt. Wir machen ja gerade diese Kampagne zum Thema Flächengerechtigkeit in der Stadt. Da ist jetzt gerade die zweite Welle mit den Plakaten am Start. Und da gibt es auch jede Menge positive Rückwirkungen oder Rückmeldungen. Und da merkt man, dass sich auch so klimatisch so in der Diskussionskultur schon auch einiges getan hat.
Jetzt haben Sie eben das 30-Hektar-Ziel gerade angesprochen und Flächenversiegelung. Also auf der einen Seite machen wir ja viel, gerade Wohnbau, auch in der Nachverdichtung überall, wenn man auch in die Oststadt zum Beispiel geht, gerade mehrere Baugebiete, die da schon im Bau fertig fast sind und noch kommen. Auf der anderen Seite haben wir ja diese lange Diskussion gerade mit Gewerbegebieten Erfurt Südost. Und wenn man dann den Argumenten der Bürgerinnen und Bürger auch in den Leserbriefen und in Facebook und so weiter folgen würde, dann ist ja die Frage, haben wir eigentlich mit Bundesmitteln, mit den Förderungen, die man da möglicherweise auch von Bund und Land kriegen kann, genügend getan, um zum Beispiel die brachliegenden Gewerbeflächen im Erfurter Norden, die da tatsächlich in Größenordnung sind, die zum Beispiel Gleisanschluss haben, also ne, mehr Güter und Verkehre da auf die Bahn. Wie sieht denn da eine Strategie aus, wenn ich jetzt mal weggehe vom Radverkehr und der Innenstadt? Ja, weil das ist ja ein Gegenargument, was dann automatisch immer kommt. Ne? Das fällt mir jetzt bei dem 30 Hektar Ziel nochmal ein.
Jetzt haben Sie ja natürlich das Problem, dass Sie den Beigeordneten für Bauverkehr und Sport am Tisch sitzen haben, der leider weder die Verantwortung für das Stadtplanungsamt hat, noch das für das Bauamt. Aber eine Haltung habe ich dazu schon. Verantwortlich oder zuständig ist der Kollege Knoblich, aber die erste Frage ist sozusagen die nach der Grundstücksverfügbarkeit. Ne? Wem gehören eigentlich diese Brachen und die Grundstücke? Das ist aus meiner Sicht eine ganz wesentliche Frage. Was sind da für Altlasten drauf? Ist es gerechtfertigt, dass die Sanierung von Altlasten immer nur der öffentlichen Hand anheimfallen? Also andere Firmen machen durchaus Gewinne und hinterher, das ist ja bei der Energiepolitik genau dasselbe, sozusagen die Schäden werden dann von der Allgemeinheit bezahlt. Ne? Also wenn die ganzen Atomkonzerne ihre Geräte alle abschalten, ihre ganzen Reaktoren, die werden dann relativ schnell Insolvenz anmelden und der ganze Kladderadatsch bleibt dann bei der öffentlichen Hand liegen. Ne? So oder Umweltschäden etc. pp. Und so ist es eben auch bei der Brachflächennutzbarmachung. Das geht dann eben zu Lasten der öffentlichen Hand. Das ist ein großes Problem. An sich ist es völlig absurd, dass wir zum Beispiel zwischen Stotternheim und Kühnhausen mit KNV-Logistik oder dem ILZ in Stotternheim riesengroße Gewerbegebiete, Logistikgebiete haben und da fährt die Eisenbahn dran vorbei. Da haben sie nicht mal einen Gleisanschluss gemacht. Also das halte ich für völlig absurd und wenn es nach mir ginge, Frage, wie belastbar ist das, aber wenn es nach mir ginge, dann sollte sozusagen der Schienengüterverkehr eine wesentlich größere Rolle spielen. Und wir haben da ja aus meiner Sicht jedenfalls denkbar gute Voraussetzungen. Wir sind an einem wichtigen Eisenbahnknoten. Wir haben eine Fachhochschule, wo Eisenbahnverkehrswesen unterrichtet wird. Wir haben mit der Erfurter Bahn ein kommunales Eisenbahnverkehrsunternehmen. Wir haben jede Menge Logistikunternehmen hier. Und wir kriegen das nicht hin. Vielleicht, weil es nicht gewollt ist, vielleicht, weil man es nicht auf dem Schirm hat, aber das miteinander zusammenzubinden, ist ein bisschen absurd.
Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Welche wichtigen Verkehrsvorhaben sollen im Rahmen der Verkehrswende 2022 in Erfurt realisiert werden? Dazu noch einmal Matthias Beerwolf, Beigeordneter für Bau, Verkehr und Sport in der Landeshauptstadt Erfurt.
Also was haben Sie für 2022, ist meine eigentliche Frage, sozusagen noch vor, jetzt im Bereich, der bei Ihnen auch in der Verantwortung liegt? Was ist das, worauf die Hörerinnen und Hörer sich in der Zeitung, im Gebauten, neben Gutenbergstraße noch so einstellen können?
Also an der Friedrich-Ebert-Straße wird der Radweg fertiggestellt oder gebaut. Wir fangen erstmal an. Sozusagen Mitte des Jahres geht es da los. Dann werden wir sozusagen die Gutenbergstraße anfassen. Wir werden anfassen, das hätte eigentlich schon, da müssen wir schon ein paar Schritte weiter sein, die Brücke an der Warschauer Straße, das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Da sind wir mit dabei. Die wird jetzt, also das sind gerade die Vorarbeiten, die Telekom muss noch ein paar Kabel aus dem Weg räumen, die waren nicht so schnell, wie wir uns das erhofft hatten, die sind da ganz, das sind wirklich Trantuten. Auf der einen Seite wollen sie ja Breitbandausbau und da geht es nicht schnell genug, aber das, was sozusagen wichtig ist, da kommen sie ewig nicht hinterher, das ist wirklich eine Frechheit. Aber die Radbrücke sozusagen in der, oder die große Brücke in der Warschauer Straße wird eben auch der Schlüssel dazu sein, dass man den Gera-Radweg kreuzungsfrei da nutzen kann. Wir werden links und rechts sozusagen am Ufer einen Durchstich bauen. Wir werden auch dieses Jahr anfangen, den Gera-Radweg, jetzt ist er auf der Westseite und wir werden sozusagen den Radweg auf der Ostseite auch anfangen, sozusagen in einem erheblichen Teilabschnitt den zu bauen. Also da wird es für den Radverkehr noch auch eine ganze Reihe von baulichen Maßnahmen geben. Die Brücke in der Warschauer Straße, ja, die kostet auch 7,5 Millionen. Mhm. Also das ist schon auch ein ordentliches Stück. Das Promenadendeck, da sind Brückenteile gerade im Stahlwerk in Meißen, die werden gerade gefertigt. Von daher sieht es ja immer so ein bisschen aus, ob da nicht so sehr viel passiert. Aber das geht dann demnächst weiter, wenn sozusagen die Brückenteile eingehoben werden. Also auch das ist ja eine Fuß- und Radanlage, die nicht ganz preiswert ist. Die sozusagen auch streckenmäßig jetzt für den Radverkehr nicht so viel bringt, aber sozusagen ein wichtiger Lückenschluss eben in Richtung Oststadt ist. Und dann bereiten wir eine ganze Reihe von Baumaßnahmen vor, die dann in den Folgejahren 23, 24, 25 zu Buche stehen. Der Neubau der Brücke Schwarzburger Straße zum Beispiel. Mhm. Und da hängt am Ende eben auch eine Radverkehrstraße, Mühlhäuser Straße dran. Und erst wenn wir das fertig haben, dann können wir tatsächlich auch den großen Brocken Nordhäuser Straße anfassen.
Wie sieht es, weil Sie das auch gesagt haben, mit dem, was teilweise schnell geht, also einfach machen. In der Altstadt sind ja in den vergangenen 10 Jahren, ich sag mal Tausende gefühlt, auch an Fahrradbügeln reingekommen, sodass man auch überall sicher anschließen kann. Das soll ja konzeptionell eigentlich auch in der Gründerzeit passieren. Das müsste sich ja sozusagen so plopp, 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 punktuell auch relativ schnell und teilweise auch kostengünstig einordnen lassen. Ist da in den nächsten 1-2 Jahren auch noch fast zu erwarten?
Also da sind wir beim Programm Heat Resilient City mit dabei, sozusagen, was ja in der Oststadt stattfindet, umgesetzt wird. Da sind Gärtner- und Friedhofsamt und Tiefbau- und Verkehrsamt mit dabei, sozusagen immer konkrete Standorte mit auszuwählen. Es gibt auch eine ganze Reihe von Anträgen von Anwohnerinnen und Anwohnern, die die Umwidmung von Parkplätzen begehren zu Radständern oder Radabstellanlagen. Wir haben jetzt die ersten in der Albrechtstraße, da werden wir einen Parkplatz streichen und da sozusagen ein paar Fahrradständer hinbauen, weil einfach Familien sich in einem Haus zusammengetan haben und sich gemeinsam ein Lastenrad gekauft haben und gesagt haben, okay, immer die paar Stufen hoch und runter in Hausflur, das ist nicht schön, die Autos dürfen auch draußen stehen. Und da habe ich gesagt, okay, dann werden wir hier halt mal punktuell den einen oder anderen Parkplatz streichen und da eben dann auch für Leute, die sich Lastenfahrräder oder überhaupt Fahrräder kaufen, ordentliche Radbügel anbringen, sodass man die eben auch sicher anschließen kann. So, und dann haben wir natürlich das Problem in der Oststadt, das haben Sie gerade angesprochen, die Gärtner sind von Radbügeln sozusagen an der Pflanzscheibe immer nicht so begeistert, weil dann sozusagen ringsrum sozusagen Fahrräder stehen und dann die Leute immer auf den Pflanzbereichen rumtreten. Das ist auch schwierig, ne? Also da merkt man selbst sozusagen, wenn man es gut meint mit der Verkehrswende und der Nachhaltigkeit, selbst da gibt es dann immer so kleine Zielkonflikte, ne? Aber das wird weitergehen und wir werden jetzt nochmal eine Initiative starten, gemeinsam mit Schulen, dass wir zum Beispiel Radanlagen, Radabstellanlagen an Schulen auch viel stärker in den Fokus nehmen. Es gab da eine Abfrage beim Amt für Bildung. Der Traum war nicht so richtig über den Weg, weil da haben sich nur 3 Schulen zurückgemeldet, die gesagt haben, wir haben Bedarf für Fahrradständer. So ganz will ich das nicht glauben. Und der Radverkehrsbeauftragte ist eben gerade damit beschäftigt, auch mit Schulen dort Potenziale und Möglichkeiten auszuloten, Bedarfe auszuloten, wo wir sozusagen ordentliche Radanlagen nochmal oder Radabstellanlagen installieren können und wollen. Da ist dann immer die Frage eben ganz konkret, wie groß sind eigentlich die Schulhöfe, wo packt man das hin, wie sicher kann man das gestalten? Und jeder Radständer sozusagen verringert eben dann auch die Schulhoffläche, wo wir natürlich dann auch irgendwie drauf achten müssen, dass wir da auf die gesetzlichen Vorgaben immer noch kommen, ne?
Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir kommen langsam zum Schluss. Der Herr Berwolf hat gerade noch eine wichtige Information so ganz nebenbei gegeben. Der Radverkehrsbeauftragte war lange, lange Jahre von vielen Seiten gewünscht. Jetzt ist er da. Sein Name ist Dirk Büschke. Und das verbinde ich jetzt mit meiner zumindest Schlussfrage auch. Wo können sich denn Bürgerinnen und Bürger zu den Themen, die wir jetzt heute diskutiert haben, sinnvoll informieren? Oder wo empfehlen Sie, wo man an den nächsten Stellen sich informieren, beteiligen soll? Bei bestimmten Diskussionsthemen ist da noch was in Planung. Insofern wäre jetzt die städtischen Webseiten oder die des ADFC und was auch immer das Thema.
Ja, also genau, die Fahrradfachverbände, die haben da auf jeden Fall sehr viele Kanäle, an die man sich oder auf denen man sich an sie wenden kann. Ob das der Radentscheid ist, der ADFC, der VCD, ganz wichtig. Das sind also tatsächlich für Fachfragen ganz probate Ansprechpartner. Ansonsten kann man sich unter radverkehr@erfurt mit einer E-Mail auch an den Radverkehrsbeauftragten wenden. Und wir werden im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche, im Rahmen vom Autofasten etc. pp. Auch weiterhin öffentliche Veranstaltungen machen, auch Möglichkeiten geben für Feedback und Anregungen. Und die Kampagnenseite Hashtag Erfurt Stadtraum ist auch ein probates Mittel, um an die Verwaltung heranzukommen, Meinung auszutauschen. Und ja, also von daher nichts ganz Neues, aber die Geübten werden das sozusagen weiter verfolgen können. Uns erreichen ja auch häufig Hinweise. Und diejenigen, die da neu sind, wenn man Radverkehr in Erfurt eingibt, bei diversen Suchmaschinen, die auch Bäume pflanzen nebenbei, dann glaube ich, findet man da auch die Ansprechpartner. Und Dirk Büschke, wie gesagt, als Radverkehrsbeauftragte, ist auch derjenige, der dann den Hut auf hat für den Radverkehrsbeirat, den wir jetzt endlich mal auf den Weg gebracht haben. Und ich denke, da sind die Anliegen der Radfahrer gut aufgehoben.
Vielen Dank, Matthias Beerwolf, für diese Informationen. Und ich denke mal, im nächsten Jahr werden wir ihn wieder hier haben und gucken, wie viele Bäume sind gepflanzt, wie viele Fahrräder dürfen schon fahren. Alles Gute, viel Erfolg bei der Umsetzung.
Danke. Vielen Dank. Dankeschön.
Der Nachhaltigkeitsreport thematisiert die Agenda 2030 und die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung. Dieser Podcast ist Teil der Sendereihe Erfurter Stadtgespräche und entsteht in Kooperation mit Radio Frei, der lokalen Agenda 21 der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt und der regionalen Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien Mitte.
Das war das Stadtgespräch mit dem Nachhaltigkeitsreport für diesen Monat. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer, auch im Namen von Nadine Baumann und Josef Alke.